New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Ja, moin, willkommen zu einer neuen Folge des New Minds AI Podcast. Mir gegenüber sitzt mal wieder der wunderschöne und kahlrasierte Max. Max, schön, dass wir uns mal wieder unterhalten über die wilde Welt der KI und heute mal wieder eine schöne Update-Folge haben. Wie geht's dir?
Moin oder Servus, mir geht's gut. Schön, dass wir uns wieder hören. Gefühlte Ewigkeit.
Viel zu lange her.
Ja, viel passiert.
Viel passiert, unter anderem ein paar Folgen. Um direkt mal zu gucken, ob du auch unsere eigenen Folgen hörst. Nein, Spaß beiseite. Okay. Wir hatten die letzten zwei Folgen ja einmal mit ServiceNow ganz spannend und für mich als kleiner natürlich Fanboy mit Logan Kilpatrick von Google zwei Folgen. Wie fandst du die? Was hatte ich abgeholt?
Also ich fand bei Logan halt, also erstmal mega geil, dass er bei uns im Podcast war und ist natürlich auch für uns ein kleiner Ritterschlag und freuen uns auch da aufgrund deines LinkedIn-Fames, Klammer auf, Klammer zu, dass wir natürlich auch namenhafte Gäste bekommen. Und bei Logan, also das Thema Coden und KI ist ja ein Ding und Bauen mit KI, so heißt hieß ja auch die Folge als Titel, Clickbait-Titel mal wieder. ich fand's mega, mega cool, wie er trotz der Kürze der Zeit so ein bisschen Interesse geweckt hat, an was wir eigentlich alles mit KI in Zukunft auch im Coding, in Zukunft auch in der, sag ich mal, Nahbarkeit mit KI umzugehen und Sachen auch einfach umzusetzen. Das ist ja auch so ein bisschen unsere Philosophie. Das ist ja auch die New Minds Philosophie. Einfach machen und dann schauen, ob es funktioniert. Und meistens funktioniert es ganz gut. Die andere Folge fand ich natürlich auch, von ServiceNow fand ich natürlich auch richtig cool, weil das Agentensystem ist ja auch was uns alle umtreibt und auch das Automation, also das dazugehörige Automation Prinzip, habe ich es richtig gesagt, ist natürlich auch ein Thema und ich fand beide Folgen wie immer was gelernt und vor allen Dingen inspiriert und ich glaube, das ist auch das, was unsere Aufgabe im Podcast ist, dass wir wieder die Lust weiter oben halten und die KI-Fahne heben und sagen, dass wir Bock drauf haben, trotz den Gefahren, dass, um South Park zu zitieren, die KI unsere Jobs klauen wird.
Genau, genau. Und bleiben wir mal ganz kurz beim Thema Google. Ja. Ich habe es letztens schon in meinem Newsletter reingepackt, aber wir sind ja demnächst, sehen wir uns beide ja quasi auf der Bühne live in der Farbe. Wir können uns quasi anfassen, während wir auf dem diesjährigen Google Cloud Summit in München am 26.06. Live auf der Bühne sind. Ich habe mega Bock drauf und finde es mega cool, dass wir da die Chance haben, dass das alle, die Bock haben, da vorbeizuschauen, kommt vorbei. Voll.
Also ich muss erstmal auch sagen, danke auch für die Einladung und es ist einfach unfassbar cool, weil wir ja auch noch, wenn man so ein bisschen die Zeit zurückschraubt, ja, vor einem Jahr auch, ich glaube, war das vor einem Jahr der Release des Google-Themas, wo du so noch geschockt warst, ich zitiere immer wieder dieses Szenario, weil es einfach ein Sinnbild war, der unterschiedlichen KI-Euphorie, die wir beide immer teilen, Jens, den Tech-Bereich, ich, den Bubble-Marketing-Bereich und ich freue mich richtig krass auf den Summit und ich glaube, Google hat hier unfassbar guten Job in den letzten Monaten auch getan, aufgeholt.
Oh ja.
Ich weiß nicht, waren sie schon immer da und wir sind einfach nur zu blöd, aber ja. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig spannendes Event, gerade für den Mittelstand, gerade auch für das Thema KI. Wie implementieren wir KI in unserem Berufsalltag oder im Berufsleben oder generell ins Leben?
Und ich bin vor allen Dingen auch neugierig, was, also ich meine, ich bin ja so ein News-Typi, was haut Google Neues raus? Weil da ist natürlich die Erwartungshaltung da, alle ziehen irgendwie mit. Ja. Und wie oft wird Google an dem Event AI sagen oder KI? Mal gucken.
Also ich glaube halt, dass, ich glaube schon, dass natürlich ein bisschen Marketing bei so Events dabei ist. Ich komme jetzt gleich zu meiner ersten Frage, nachdem wir gerade Google angekündigt haben und wir ja, falls ihr schon jetzt gerade einschaltet, wir sind auf dem Google Summit eingeladen und freuen uns mega. Mhm. Wie gesagt, spannend, wen wir da zu Gast haben, mit dem wir auch sprechen können. Es sind ein paar namhafte Themen ja im Vorfeld in der Besprechung vom Team, die uns auch sozusagen auch ausgewählt haben und eingeladen haben. Also liebe Grüße auch ans Team, danke dafür. Könnt ihr euch freuen und wir werden natürlich auch in unserer kleinen, aber feinen Community ein paar Einladungslinks versenden, damit ihr natürlich auch alle kommt.
Sehr gut. Cool, ja, Google wird auf jeden Fall ein Spaß. Ich freue mich, dich auch mal einen Live-Podcast mit dir zu machen. Wenn wir schon nicht in einem Studio schaffen, dann halt live auf einer Bühne. Irgendwas muss ja da passieren.
Natürlich. Ich freue mich auch wahnsinnig und ich würde sagen, wir haben jetzt gut Intro generiert, um in der KI-Sprache zu sein. Lass uns doch mal reinstarten. Wir haben ja gefühlt seit einer halben Ewigkeit kein Update gemacht und es ist natürlich sehr, 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 sehr viel passiert. Wir versuchen da irgendwie alles einfach erklärlich. Ich nehme auch immer jedes Feedback, was man mir in meinem privaten Umfeld mitgibt, zu Herzen. Nicht so nerdig ab und zu. Aber wir haben, glaube ich, ein bisschen vollgepackte Agenda heute, oder Jens? Also ich habe das so ein bisschen gespickt.
Das ist ja, gut. Ein paar Sachen haben wir auf jeden Fall dabei. Natürlich sind in den letzten Wochen einige Updates passiert. Ich glaube, wenn wir alles nehmen würden, dann würde die Folge definitiv zu lang werden. Aber so ein paar aktuelle Sachen haben wir auf jeden Fall dabei. Genau, wir können vielleicht noch ganz kurz im Intro bleiben und noch ganz kurz was zu OMR erzählen. Die ist ja auch dieses Jahr mal wieder gewesen. Da konnte ich ja, hatte ich ja das Vergnügen, auf der Yellow Stage zu sein und zur Freude von dir auch unter anderem KI-Film zu zeigen, 20 mhm. Minuten. Ich muss ja sagen, ich bin ja ab und zu mal auf Bühnen und erzähle gerne mal was. Aber OMR ist echt nochmal so ein Level, wo ich immer davor so zwiegespalten bin zwischen geil, ich habe mega Bock auf die Bühne und oh Gott, bitte nicht. Aber es war mal wieder ein Fest, 70.000 Leute in Hamburg, der Laden war voll, die Wege waren lang und ich habe genau, abgesehen von meinem Vortrag, einen halben Vortrag mitbekommen, weil ich sonst nur mit Leuten geredet habe. Aber das war schön.
Du bist doch da, ist doch schön. Also ich glaube, da muss man auch mal den Hut ziehen bei allen, sage ich mal, immer wieder in unseren Bubble-Gesprächen, bei dem es am Ende mal heißt, ja, OMR inhaltlich, wow. Aber am Ende ist es natürlich auch ein Netzwerk und ein Zusammenbringen von Menschen, die unterschiedliche Interessen in dem Bereich haben, wo wir uns alle bewegen. Und das ist, glaube ich, doch was Gutes und das bestätigt doch das, was du sagst. Deswegen wollte ich gerade fragen, wie hast du dich gefühlt? Ich habe ja gehofft, dich in dem Stream zu sehen, um jetzt so einen random Witz gerade zu zitieren. Hast du aber, ja. Also ich habe dich ja gesehen, aber ich hätte gerne auch was von deiner Präsentation, also von den Slides gesehen. Ich meine, ich wusste ungefähr schon, was auf mich zukommt. Wie war es denn für dich? Ich fand die Idee ist schlau. Du hast natürlich eine Idee genommen, die ich persönlich massivst auf Feier mit dem KI-Video, das dann zum Leben erweckt, mit dem Astronauten, der dann kommt. Erinnert mich krass an so eine Super Bowl-Werbung, die ich mal gesehen habe vor ein paar Jahren, bei dem sozusagen der letzte Clip des Super Bowls auch dann sozusagen in dem Stadion die erste Aktivierung war einer Marke.
Das ist geil, das stimmt.
Und ich fand's mega. Erzähl, wie war's? Weil du sagst schon, es ist natürlich riesig dort und die Halle ist groß. Ich kenne dich natürlich inhaltlich. Wie hast du das geschafft, das alles in 20 Minuten zu packen?
Boah, viel, viel üben. Ich habe, glaube ich, echt durchgeprobt sehr, sehr oft, was ich sonst sehr entspannt habe. War geil. 20 Minuten ist immer eine Challenge, definitiv. Hätte auch locker nochmal 20 Minuten länger sein können. Aber hat eigentlich ganz gut funktioniert. Die Halle war ziemlich geil, die Yellow Stage ist mit die, finde ich, coolste Halle und hat auf jeden Fall Bock gemacht und mit dem Astronauten war auf jeden Fall eine spontane Idee. Ich darf jemanden bei OMR zitieren, der für die Bühne mitverantwortlich war. Was hat er gesagt? Ihr seid positiv bescheuert, als wir dann das mit dem Astronauten angefragt haben. Das fand ich irgendwie ganz, ganz lustig.
Also ja, also der Astronauten fand ich genial gelöst und wie gesagt, ich hätte mir halt gerne den Vortrag gewünscht, aber alles fein, versendest ihn ja. Es ist natürlich cool, dass auch das Thema KI, dass du da auch, also ich zweifle ja nicht daran, dass du wieder, wie viel Follower hast denn du dazu gewonnen?
Ich habe gar nicht geguckt. Ich glaube, ein paar hundert werden es schon gewesen sein. Aber ich hatte, also soll natürlich keine Ausrede sein. Natürlich wäre vielleicht mein Vortragstitel ein bisschen mehr Clickbait hätte sein können. Aber auf der Mainstage war parallel Ryan Reynolds.
Und der hatte das Schwierigste. Du hattest die schwierigste Voraussetzung, um hier zu performen und trotzdem wahrscheinlich durch Inhalt eben überzeugt. Also Entschuldigung, das ist so, also ja, okay.
ich hätte ihn auch gern gesehen, muss ich sagen. Er war sehr sympathisch auf der Bühne und hat irgendwie ganz coole Sachen erzählt. Ich gucke mir das dann irgendwann mal im Stream an, wenn es mal wieder live ist. Habe ich auf jeden Fall, glaube ich, es waren Leute da, es waren sogar Frauen da, hätte ich nicht erwartet, bei dem Star-Angebot dann. Aber es war ganz, ganz lustig. Und kleiner Fun-Fact an der Seite, Ich war im selben Hotel wie Mr. Reynolds und es standen wohl Leute vor dem Hotel einige Stunden und haben gewartet, dass er rauskommt. Ich habe ihn selber nicht gesehen, von daher keine Ahnung, aber ich fand dann Respekt an die Leute, die da stundenlang gewartet haben, dass eine Person rauskommt.
Ja, dafür liebe ich dich auch mit deiner Nerdhaftigkeit, dass du bei so einem Weltstar-Promi so das random Normalste, was passiert, wenn der irgendwo ins Hotel ist und die Leute, die Fans kriegen mit, dass so ein Typ, der wirklich ein Superstar auch in Hollywood ist, natürlich campieren die vom Hotel.
Ja, natürlich. Ich bin nicht so im VIP-Business Promi-mäßig Bereich unterwegs. Von daher fand ich aber interessant, das mal so hautnah mitzuerleben.
Das ist auch echt knuffig. Und an dieser Stelle natürlich auch Grüße an Ryan Reynolds, geiler Typ. Vor allen Dingen auch die Wrexham-Story feiere ich ja persönlich richtig hart mit dem Fußballclub in England. Ja. Mega geil. Und ich würde sagen, das ist jetzt doch mega geil. Das ist doch gleich die Überleitung zu unseren News, die wir die Woche für euch vorbereitet haben, weil es ist ja viel passiert. Wir versuchen, wie immer, das möglichst kompatibel für euch aufzubereiten, damit ihr in diesem ganzen KI-Wirrwarr auch einen Durchblick habt. Und ich fange mal an mit einem Bitkom-Thema und sehr polemischer Überschrift: KI-Nutzung boomt, Angst vor Abhängigkeit im Ausland groß. Jens, ich glaube, wir machen jeden Tag mit AI schon rum, spielen rum. Es gibt ja zum Glück viele Menschen, die das auch tun. Und gerade auch bei den Jüngeren ist so ein Thema offen, was ja auch wichtig ist. Dem genauso wichtig ist das Thema Medienkompetenz mit KI.
Oh ja.
Lieben Gruß raus. Und wie siehst du das Thema? Was hat denn die Bitkom darüber gesagt? Und vor allen Dingen, teilst du die Meinung?
Ja, also ich meine, Angst vor Abhängigkeit, klar, ich meine, wenn wir überlegen, was wir auch tagtäglich für Modelle nutzen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir liegt da kein deutsches oder, überleg gerade, europäisch, müsste ich auch hart überlegen. Das heißt, die Abhängigkeit von im Ausland, sei es von entsprechenden Hyperscalern etc. oder Modellen, die sehe ich definitiv auch so. Und ich bin gespannt, wie man das was heißt lösen will, aber man wäre natürlich geil, wenn man das einem so ein bisschen entgegenwirkt. Ich meine, es soll ja dann auch AI Gigafactories aufgebaut werden. Ich glaube, parallel dazu sollen auch irgendwie an Schulen nochmal das Ganze ein bisschen gepusht werden, um da irgendwie Bildung ganz vorne mit daran zu stellen. Finde ich erstmal gut, bin aber auf die Umsetzung und auf den zeitlichen Horizont gespannt, weil ich meine, wir sind jetzt nicht irgendwie die Schnellsten, wenn es um Change Management geht. Aber ich glaube, hier so ein bisschen mehr Tempo könnte da ganz, ganz gut sein und ganz gut tun. Wie siehst du das?
Also ich bin ja generell so, dass immer so, als ich die Meldung gelesen habe, eher daran gedacht habe, dass es immer jetzt selbst bei so einem Thema, bei so einem Notstand wieder irgendeinen Grund gegeben wird, Dinge nicht zu machen und so eine gewisse Angst zu schüren. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind irgendwie die Weltmeister, nicht nur waren mal die Weltmeister als Deutsche, also der halbe Deutsche, der mir spricht, des Exports, sondern auch der Ausreden. Weil, wir werden jetzt kein LLM mehr bekommen aus Deutschland, was mit ChatGPT und Co. konkurrieren kann. Trotzdem haben wir Mistral in Europa, wir haben eine europäische Idee, pushen wir gefälligst, kommen wir mal in die Pötte, setzen uns mal hin und machen mal. Und ich sehe es ja jeden Tag im, sag ich mal, Side-Business, gerade bei uns, also bei mir, in meinem Side-Business, du hast ja vorhin gesagt, 1000 Firmen, 1000 Ideen. Das ist KI-Beratungsthema. Ich sehe immer wieder die gleichen Themen, immer wieder dieses gefährliche Halbwissen, immer wieder dieses Thema, ja, wir brauchen es nicht, Datenschutz, ja, den können wir nicht, ja, Ding. Und am Ende ist das Wissen so, und ich bin nicht mein Experte, ne? Also ich habe ja keine Ahnung davon, ich probiere es ja nur aus und wende es an und rede natürlich dann hier mit einem Jurist, mit einem Datenschützer. Und natürlich ist erstmal, okay, aber du weißt, was ich meine, so, das ist dann schon so random, die Mentalität auch im Mittelstand in Deutschland. Und natürlich immer mit Angst, dass man sich dann meiner Meinung nach einfach viel mehr trauen muss, um dann zumindest, wenn ich es nicht technologisch ein LLM liefere oder eine Technologielösung liefere in dem Feld, es gibt noch viele andere, wo ich Deutschland oder Europa sehe, was kommen kann. Vorhin gerade die Geschichte von Flux erzählt. Es ist halt einfach geil, weil ich denke mir, wie nice ist das denn, dass wir es schon auch können. Gibt auch schöne andere Beispiele in den ganzen Tool-Tests, die du ja schon alle durchgeführt hast. Gibt es ja sicherlich immer hier und da mal wieder europäisch ansässige Sachen. Also daran mangelt es nicht, sondern klar an dem an dem Mindset mangelt, Dinge zu machen und auszuprobieren, ohne dass man erstmal 5-mal Gründe sucht, warum man es nicht tut. Und deswegen ist es so ein bisschen so ein Thema, dass ich mir denke, okay, verstanden, wir haben eine Abhängigkeit, aber halt einfach die Schnauze, lass einfach machen. Weil da hätte es vor 10 Jahren, das ist so wie jetzt, wenn die Autoindustrie sagen würde, ja, also ja, okay, E-Mobilität kann ja, glaube ich, kommt, glaube ich, jetzt schon noch. Aber produzieren trotzdem noch weiter erstmal, weil wir haben ja noch Kunden, wir haben ja noch einen Diesel. Also weißt du, ich meine, das ist halt eine typische, als ich die Überschrift dachte, ich mir so, okay, verstanden, Angst, okay.
Ja, aber ich glaube, man findet halt, das habe ich tatsächlich auch von ein, zwei Unternehmen, gerade Marketern Unternehmen gehört, die irgendwas pushen wollten und dann gesagt haben, hey, ich habe gerade 20 Gründe gehört, warum wir es nicht machen können. Ich hänge jetzt hier fest und komme nicht weiter. Und das ist halt super schade, wenn Innovation da so ein bisschen an dem, wie du sagtest, Mindset so hängen bleibt. Und ich glaube, also natürlich ist es wichtig, über solche Themen zu diskutieren und zu überlegen, Datenschutz, Legal, Ethic und so weiter. Klar, keine Frage. Aber ich finde, man haben ganz schöne Beispiele, wo wir auch sehen, es ist halt auch gut möglich. Also angefangen von Melitta, von Paul, den wir auch schon im Podcast hatten, die ja da irgendwie schon was gewuppt haben, bis hin zu irgendwie lokalen Modellen, die immer sinnvoller und besser einsetzbar sind, wo man dann ja eigentlich auch so Argumente relativ gut erdrücken kann und widerlegen kann und sagen kann, lass mal probieren, lass mal gucken und vielleicht zahlen wir dann ein bisschen drauf, lernen aber total viel und merken auch, das ist totaler Murks, was da gerade passiert und wir müssen irgendwie anders rangehen.
Ja, aber also ich glaube halt, dass das Problem halt, wir stecken halt so ein bisschen in der Zwickmühle, wir haben auch noch den Generationenkampf, der ist halt auch so, jetzt von der neuen Bundesregierung war es, ja, wir wollen keine Generation haben, ich glaube, das war vor der Wahl noch. Wir haben ihn, weil wir nämlich EntscheiderInnen in den ganzen vielen Unternehmen haben, die ein gewisses Alter haben, die natürlich eine gewisse Abneigung oder, sage ich mal, eine gewisse Vorsicht haben. Verstehe ich, fair enough, alles gut. Wir reichen euch die Hand, auch die Jüngeren. Ich bin auch voll wichtig, dass wir Brücken bauen. Aber wir können sozusagen nicht dieses Mindset, das wird uns langfristig nicht dahin bringen, in der Zukunft, in dem die Technologie und die Maschinen so funktionieren, die einfach deutlich, also wir müssen einen gewissen Pragmatismus entwickeln und den haben wir halt nicht, sondern, und das ist halt so ein bisschen so ein Ding und am Ende gibt es trotzdem tolle Beispiele, nur die bringen wir dann nicht, wenn ich sie dann irgendwie an einem Side-Event, an einem Startup oder bei der Bits & Bretzels sehe, denke ich mir, okay, was ist das Problem? Kommen wir mal alle in die Pötte oder was ist jetzt hier? Wir haben doch hier genug Zeug, red's doch mal miteinander, wie man hier im Biergarten aufhalten würde, aber so ist es. Also deswegen muss ich schmunzeln, Abhängigkeit ist groß, der Nutzen ist groß, immerhin, danke, wir nutzen alle das Internet in Deutschland, weiter geht's. Ich will viel weiter eigentlich zur nächsten Meldung, weil
ja,
das...
Ich auch, weil das ich bin sehr gespannt, wie du da drauf reagierst.
Das ist meine Bubble, das sind meine 2 Minuten Fame oder 1 Minute of Fame. Die Zuckerberg-Meldung, dass das KI-Werbetool alles löst und Agenturen bald in Zukunft kein Business mehr haben. So, jetzt komme ich aus einer Digital-Business-Agentur-Welt, ohne viel Kohle und ohne Netzwerk und habe natürlich den Aufschrei der alten Agentur-Welt, die aus meistens viel Kohle und meistens Netzwerk kommen. Natürlich hier eine große Diskussion, ja, haben wir noch eine Zukunft? Ich finde, an diesem Aufschrei merkt man, wie sehr in dieser Bubble auch hier ein Generationsthema ist, weil einfach die Business Models auf einer alten Welt basieren und hier die Transformation auch in der Agenturwelt viel zu spät stattgefunden hat. Und ich glaube, dass sozusagen die Aussage von Zuckerberg natürlich Angst auslösen kann und so ein gewissen, okay, krass, was geht. Aber eher ist es so ein bisschen so ein Thema, dass man sich damit auseinandersetzt. Ich habe es vorhin in der Vorbesprechung mit dir gesagt, ich komme aus dem Internet, du ja auch. Für uns ist sozusagen die Entwicklung einer Plattform, einer Funktionalität, eines Produkts normal. Ich sage immer, ist auch ein bisschen unserer Generation geschuldet. Wir kennen die PlayStation 1, wir kennen alles irgendwie Platte bis Ding. Wir wollen immer was Neues. Das heißt, es ist logisch, dass Meta auch dran denkt, zu sagen, gut, wir automatisieren jetzt alles. Jetzt kommt aber der Kasus, nachdem man sich damit halt nicht so krass beschäftigt, klingt das erstmal, wir brauchen keine Agentur. Erstens, Zuckerberg ist natürlich operativ richtig weit weg. Also Meta hat heute für Businesspartner, und ich bin jetzt nicht die geilste Agentur mit den geilsten Werbebudgets und ich zitiere jetzt nicht Agenturen, die das tun, wie viel Media sie durchblasen. Wir blasen aber auch 7-stellig durch. Der Support ist okay. Jetzt stellt sich einer vor, der Business-Ansatz ist der, dass Meta, dass du als Mittelstands-Money und Melanie, wie wir auch hämisch immer sagen wollen, dahin gehst und sagst, okay, Meta, das ist mein Business, hier mach mir mal die Ad. willst du mich, also, dass das technologisch möglich ist, ja, natürlich, aber dass es von der Umsetzung praktikabel skalierbar ist, 15 Jahre.
Aber glaubst du nicht, also das Support-Thema, bin ich bei dir, habe ich auch gleiche Erfahrungen gemacht, ist überschaubar, aber wenn ich doch mit der Kreditkarte einfach hingehe und sage, hier Meta, hier ist meine Webseite, hier ist meine Kreditkarte, mach mal bitte, und eigentlich nur Performance hinten rauskommen.
Dann brauche ich also auch gar ich glaube, warum ich 15 Jahre sage oder 20 Jahre oder so ein Zeitetat sage, ist, weil es ein Generationsthema, jetzt kommt wieder zu mir, es ist vor allem die Generationsfolge heute, weil ja, was ist die große Sorge? Ist, wenn alles aus der Buchse kommt, dann ist der Einheitsbrei noch größer. Wenn die Nutzer auf Plattformen verweilen, weil der Inhalt einen Mehrwert hat, wir haben vorhin über die Scrollbarkeit mit Kevin Inding, hast du ja auch gerade gesagt, Auffindbarkeit von SEO, SEO bricht ein, wann, wie wird man sichtbar auf in AI durch Relevanz und Authentizität und Marke. Wenn jetzt die Marke aber alles aus dem Einheitsbrei Maschine von KI, von Meta bucht, kann die Ad noch so geil sein. Aber der Inhalt ist so, also long-term gesehen, wenn alle das Gleiche machen, ist die Party halt langweilig. Du weißt, was ich meine. Mhm. Das heißt, jeder Mensch will immer individuell sein. Das ist, dem strebt ja jeder nach. In dem Paradox, dass wir in der Gesellschaft alle individuell sind und alle gleich sind, sozusagen, weil wir Trends folgen und sagen, aber die, also das heißt, du wirst halt irgendwann mal, das glaube ich bei einem Meta, bei den Performance-Leuten sagen, da Ad-Fatigue oder was weiß ich, wie ist dieser Fachbegriff, Bullshit-Bingo, nein, aber der Nutzer reagiert halt, die Ad ist ausgelutscht, ja. Mhm. Und das wird dann halt passieren und dann werden halt die Nutzer der Plattform halt weggehen und auf andere Plattformen gehen, wo noch humanized Content ist, bis die Generation nichts mehr anderes gewohnt ist. Deswegen sage ich erst recht hämisch so und so viele Jahre, weil das Nutzer, es kommt immer auf den Nutzer an. Ja, für uns ist es logisch, für dich auch, für mich auch. Klar, automatisieren wir alles. Ich brauche nicht mehr so und so viel Personal. Aber von der, am Ende entscheidet der Nutzer. Und ja, du wirst Ads haben in der Kategorie E-Com, bei dem eine completely AI-generated Ad gut klickt, ein guter CTR hat, aber du wirst immer wieder die Themen haben, wo es halt nicht funktioniert. Und wenn du halt alles aus der Buchse machst oder aus der Maschine, fernab, dass es gerade Meta nicht mal ansatzweise hinkriegen würde, so einen Service zu bieten, und der Werber, der das, oder die Marke, die das einkauft, selbst wenn es die Kleinen sind, oft vielleicht nicht weiß. Wir sehen es ja heute im Kleinen des Google My Business. So, und dann ist mein Monolog fertig. Hat der auch versucht, an die KMUs zu kommen in Deutschland, in Europa. Die Sichtbarkeit, man googelt was, man schaut nach Restaurantbewertung. Okay. Aber deswegen müssen sie trotzdem schauen, wie die Leute in den Store kommen. Und um die Ecke macht ein anderer Pizzaladen auf und der hat auch ein Google My Business. Du weißt, was ich meine. Das heißt, wenn dann alles nur noch Dinge. Deswegen bin ich da so ein bisschen entspannt. Aber klar, natürlich, wenn du halt dein Business auf großen Tagessätzen, auf Ausbeutung von Mitarbeitenden basiert, der Overhead kassiert ab und die Leute unten arbeiten, dann hast du halt wenn du halt unten die arbeitenden Leute auch weiter ausbeuten möchtest, kannst du halt jetzt auch ein Tool hinsetzen. Also, hämisch gesagt, das ist jetzt so ein bisschen böse gemeint, aber deswegen sind halt die Zeiten vorbei, wo du halt wahrscheinlich dann für eine große Produktion einen siebenstelligen Etat kriegst. Und du sagst, ja, wir produzieren in Almeria oder in was weiß ich wo für einen Autokunden, wo ich mir denke, Bro, ihr könnt nicht mal den ROI messen von euren Bestellungen, aber ihr dreht für siebenstellig irgendeinen Spot.
Sieht halt geil aus.
Ja, sieht halt, das wird die KI halt geiler und kostengünstiger machen und dann haben sie vielleicht auch Zeit, sich um den Thema Vertrieb, Digitalvertrieb mal zu kümmern, weil da sind die deutschen Autobauer einfach, nicht nur, dass das Produkt an sich, was wir liefern, beschissen, sondern sie sind auch miserabel im Vertrieb, im Digitalvertrieb, weil sie aus der Arroganz das nie machen mussten.
Aber jetzt wechseln wir so ein bisschen den Bereich, Max. Du driftest genau ab. Man merkt, du bist sehr passioniert bei manchen Themen.
Aber das war das Thema Meta und Ding, Monolog. Wie siehst denn du das? Weil du bist ja das andere Thema. Du sagst ja, die AI wird alles übernehmen.
Ja, ich glaube, die AI wird eher alles übernehmen. Nee, ich glaube, am Ende wird es eine Zielgruppe geben, wo das einfach auch funktioniert, also eine Zielgruppe von Werbenden, die halt nicht sagen, ich gehe zu einer Agentur und vielleicht auch gar keinen Bock mehr auf eine Agentur haben und ich bin dabei, das wird nicht morgen passieren, aber wenn Meta das irgendwie hinbekommt, tausendfach Ads zu testen und auszuspielen und da wirklich ein gutes System aufzubauen, Support braucht man da ja auch nicht mehr, ich glaube, dann wird es für viele relevant werden, wenn die Ergebnisse stimmen. Am Ende des Tages ist am Ende wenn Meta es hinkriegt, eine Maschine zu bauen, wo du 10 Euro reinpackst oder 100 Euro und 200 oder 300 Euro rausbekommst, und das komplett automatisiert, dann ist das eigentlich der Agentur, also gerade im Performance-Marketing, wenn jetzt Brand mal außen vor lässt und so weiter, Kreativität, anderes Thema, aber wenn du pur auf Performance gehst, wenn Meta das hinkriegt, so eine Maschine zu bauen, dann brauchst du die Performance-Agentur nicht mehr. Dann kannst du noch so sagen, hier, wir sind aber kreativ, wenn Meta sagt, oder wenn Meta es hinbekommt, ein ROI von 3, 4, 5 oder sowas rauszuzaubern, komplett automatisiert mit Ads, wo du sagst, die funktionieren, die sehen gut aus, das sind, ist keine Rufschädigung oder sowas. Wofür brauchst du dann noch eine Agentur?
Ja, voll.
Also ich glaube, das ist wahrscheinlich ein schmaler Grat. Ich glaube, du hast das Thema Einheitsbrei beschrieben. Es wird natürlich auch eine Rolle spielen, aber manchmal brauchst du halt nicht diesen krassen, kreativen, unglaublichen Mega-Spot, weil du halt nicht die Brand bist, sondern wenn du überlegst, wie viele Brands es wahrscheinlich gibt oder Marken, die einfach noch nicht mehr an dem Punkt sind, dass sie auf Meta-Werbung schalten, weil sie keine Ressourcen dafür haben. Würde ich mal behaupten, sind auch recht viele, auch wenn sie es gerne machen würden, aber das ist ja den Overhead, boah, müsst ihr erstmal Agentur finden, keinen Bock auf Agenturen und so weiter. Und wenn Meta da was Gutes hinbekommt, dann krass. Und ich glaube, dass Agenturen, die teilweise nur existieren, weil sie die Unwissenheit und Angst von Kunden aus nutzen, dann durch sowas flöten gehen, was ich erstmal gut finde.
Ja, das finde ich gut.
Also lieber mehr kreative Agenturen.
Ja, das stimmt. Das ist auch eine gute Überleitung zu unserem nächsten Punkt. Ich springe mal so ein bisschen. Es gab ja sehr viele Updates und unter anderem Notebook LLM ist in Deutsch endlich.
Das ist aber ein Sprung. Also da wünsche ich mir jetzt aber eine schönere Überleitung, Max. Wie kommst du denn von Werbetreibenden zu Notebook LLM?
Also, weil sich die Werbetreibenden mit Notebook LLM ihre PDF-Manuals, wie sie die Metamaschine bedienen können, auch als Podcast zusammenfassen können.
Und jetzt sogar auf Deutsch.
Jetzt sogar auf Deutsch und unter anderem anderen 50, über 50 Sprachen. Und das sind wir als alte Notebook LLM-Fans schon, haben sehr lange drauf gewartet, weil dann natürlich auch der Wow-Effekt im Bekanntenkreis deutlich steigt, weil Englisch ist immer so ein Ding, ja okay, aber auf Deutsch und die Qualität ist sehr, sehr gut. Und wir sind auch
dankbar. Überrascht. Also ja. Die.
Ich habe es auch auf Italienisch noch gecheckt. Ich habe einfach die gleichen Dinge nochmal in zwei.
Wie war Italienisch?
Auch gut.
Ich finde die Füllwörter auch ziemlich krass, dass ja. Man ist und so weiter. Und du hast ja auch bei Notebook LM die Funktion, da auch nochmal reinzugrätschen und quasi mit den Hosts zu quatschen, diesen Interactive Mode. Das ist auch irgendwie ziemlich scary, aber es funktioniert ziemlich gut. Ja, ich glaube. Ich bin immer noch so ein bisschen, also Notebook LM ist cool, um irgendwie Informationen zu sammeln und zusammenzufassen und einen Podcast rauszumachen, aber ich finde, es ist immer noch so ein bisschen so ein Side-Projekt von Google. Ich finde so, die Idee ist cool, aber es ist so losgelöst von dem ganzen anderen Google-Ökosystem. Weiß nicht, ich könnte es auch in meine Google-Suche mit integrieren, in mein Gmail, in, I don't know, Google Docs und sonst was. Ich meine, jetzt hast du bei Google Docs auch eine Audio-Summary, das heißt, da geht es so ein bisschen in die Richtung, aber ich finde, das ist leider Gottes so ein Produkt, was so losgelöst von der ganzen anderen Google-Welt ist, wo ich sage, das würde doch Sinn machen, wenn ich mir,
Morgen kann eigentlich auch in Maps integrieren, dass wenn du halt unterwegs bist, du dir halt die Informationen von dem Ort, wo du gerade bist, halt als Podcast zusammenfasst. Wäre für die Reisebranche interessant. Also Google, wir freuen uns auf den Podcast vor Ort auf der Summit. Wir haben einen Haufen Produktideen. Wir geben euch gern 50% davon.
Ja, 50% ist, glaube ich, okay. Ja. Kommen wir mal bei 50%. Jetzt versuche ich mal eine gute Überleitung zu machen. Mhm. 50% Discount wäre schon recht viel und das beim Einkaufen wäre auch super. Was wäre denn, wenn wir beim Einkaufen nicht nur 50% Discount hätten, sondern auch AI-Kreditkarten? Übergang war okay, aber die nächste Meldung, die wir mitgebracht haben, ist nämlich, dass Visa und generell, glaube ich, auch Mastercard auch da natürlich den AI-Hype mitnehmen will und AI-Ready-Cards an den Markt bringen will, die immer mehr autonom ausgeben oder beziehungsweise selber bezahlen können. Das heißt, du hast dann irgendwann halt die Schnittstelle von Tools, die eine Payment-Authentisierung haben von dir und das heißt, Agenten können immer mehr einkaufen. Frage an dich, Max. Würdest du Finanzen der KI überlassen?
Ja, kommt drauf an, welche Finanzen. Also auch hier würde ich auf jeden Fall die ganzen Tool-Bezahlungsthematiken in den Firmen tatsächlich mit AI-Kreditkarte bezahlen lassen. Weil wenn wir ein Runway oder ein Freepick oder OpenAI-Lizenzen oder solche Themen, wenn dann mal wieder abbuchen, irgendwas nicht passt oder Bestellung bei Volt im Team oder so, würde ich schon machen, ja.
Ja, man, das Aktiendepot ist vielleicht nicht unbedingt, aber ja, ich glaube, es ist halt einfach, glaube ich, ein Thema, wo alle irgendwie mit draufspringen müssen und ich glaube, auch Stripe und Visa und Mastercard muss natürlich irgendwo AI in den Namen rein, sonst...
Klingt ein bisschen nach einer virtuellen Kreditkarte mit AI-Function, aber haben wir mal mitgenommen. Jetzt ist eigentlich, wir haben ja länger nichts aufgenommen und du hast ja auch nochmal ein Thema, was ja auch interessant ist und was natürlich, ich glaube, alle erschüttert hat, neben, weiß ich nicht, was Reference war, was wir noch erzählen über Runway, aber und nee, ich wollte jetzt die Überleitung zu ChatGPT machen, nämlich die Bildgenerierung in ChatGPT. Das Shopping-Feature. Erzähl mal da was zu, du alter E-Com-Experte.
Ich alter E-Com-Experte eben nicht, aber ich finde es spannend, wie ChatGPT sich immer mehr zu dem Tor ins Internet irgendwie entwickeln will. Zum Tor im Internet gehört natürlich auch Einkaufen. Und wenn man über ein VPN, also eine US-IP, mal in ChatGPT irgendwas Transaktionelles loslöst, ich möchte irgendwie Bluetooth-Kopfhörer kaufen, I don't know, dann bekommt man neuerdings so eine Art Karussell angezeigt, in Deutschland noch nicht, in den USA aber schon, wo auch entsprechende direkte Links zum Einkaufen mit dabei sind. Das heißt, auch hier mit Reviews von verschiedenen Seiten, die für dich natürlich zusammengefasst werden. Das Memory-Feature, wo ich gleich auch nochmal was zu erzählen kann, spielt da natürlich auch eine Rolle. Das heißt, ChatGPT wird immer mehr auch zum täglichen Assistenten, der dir auch beim Einkaufen hilft. Und was ich sehr interessant fand, das ist aber noch nicht irgendwie veröffentlicht worden, aber es gab wohl erste Leaks, oder ist der Insight, dass im Quelltext von ChatGPT auch schon mal Shopify drin vorkam. Und das wäre natürlich krass, wenn du aus ChatGPT mit einem Klick direkt einkaufen könntest, um da halt entsprechend noch einfacher zu shoppen, das vielleicht sogar über Voice zu machen, über Advanced Voice Mode. Das wäre schon ziemlich krass. Und wenn dann die Memory-Funktion dazu kommt und ChatGPT auch noch weiß, was du denn gerne magst und was nicht, wo du gerne hinreist oder sowas, dann hast du natürlich noch so ein One-Click-Shopping-Feature. Und dann wird es natürlich für E-Commerce-Shops nochmal schwierig. Warum soll man dann überhaupt in den Shop gehen, wenn ChatGPT schon die besten Produkte auswählt?
Stimmt. Also ich finde es halt natürlich, das macht so ein bisschen bestätigt so die Angst, die ja das ganze Thema Google Search so ein bisschen mit sich bringt. Für was brauchen wir eigentlich noch Google, wenn wir alles mit ChatGPT machen? War ein smarter Move und ich bin gespannt, wie sich das auf die E-Com-Zahlen so ein bisschen auswirken wird. Ich glaube, die nächste Meldung fand ich auch gut, das Thema Memory-Funktion. Erklär mal, wie.
Kann ich das aktivieren? Gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Wir hatten ja schon vor einer Weile die Möglichkeit bei ChatGPT, dass sich das System so ein paar Dinge merkt. So, kommst aus München, genau, trinkst gerne Bier, I don't know. Und das halt in Kontext mitnimmt in den entsprechenden Chats. Jetzt neuerdings gibt es, das gab es vor ein paar Wochen in den USA, ist mittlerweile seit ein paar Tagen auch in Europa oder der Rest der Welt ausgerollt, eine chatübergreifende Memory-Funktion. Das heißt, basically, das Ding kann sich alles merken, was du oder alles referenzieren, was du jemals mit ChatGPT geschrieben hast, in wie tief das dann wirklich geht, liegt natürlich auch ein bisschen am Kontextfenster, das ist nochmal up for discussion, aber wenn man dann zum Beispiel das O3-Modell nimmt, also das größte Reasoning-Modell, und dann mal so fragt, was man denn so tut und was man vielleicht auch für Fähigkeiten hat und nicht, dann sind schon echt krasse Sachen, die dabei rauskommen, wenn man überlegt, was man alles so mit ChatGPT bespricht. Und mittlerweile ist es bei mir halt auch alles von Business, persönlich und alles zwischendrin. Und das halt kombiniert mit so Shopping-Feature, E-Commerce, das ist schon hui. Also ich weiß nicht, wie sehr vertraust du ChatGPT bei Antworten? Weil wenn jetzt ChatGPT sagt, du Max, ich weiß anhand von all deinen Chats, was du denn gerne kaufen würdest. Das Produkt hier ist viel, viel besser als das, was du mir vorgeschlagen hast, weil ich weiß, du hast vor 3 Monaten gesagt, dass du das wichtig findest. Würde man da vertrauen der KI? Wahrscheinlich immer mehr, oder?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, der würdest du auf jeden Fall ein gewisses Vertrauensverhältnis aufbauen.
Und dann wird's scary. Ja. Was hast du noch mitgebracht, Max?
Also ich fand super interessant das ganze Thema Runway. Also es hat sich in meiner Kreativwelt, Kreativ-Bewegtbild, Fotogenerierungsthematiken viel getan. Es gab ein paar Updates. Pika hat irgendwie zwischen mal wieder zwei, drei neue Funktionalitäten rausgehauen. Luma Labs hat irgendwie das Frame-Thema, also sprich die Frame-Erweiterung. Das sind für mich so Sachen, die nehmen wir so mit. Das ist für mich keine Meldung, weil das haben können andere Tools auch. Aber das Thema Runway, Gen 4 Referenzen für konsistente Bildgeneration, also Consistency Character mit einem Ad-Tag dann einfach zu verwenden und in die Bilder zu setzen und dann theoretisch diese Bildersequenz zu animieren, funktioniert unfassbar gut. Und Runway hat hier, woran wir am Anfang immer gedacht haben, ist eine Videogenerierungsplattform oder ist ja auch Focus Video, hat aber auch, sag ich mal, in dem Standbild Generierungsthema unfassbar aufgeholt und ist krass geworden. Und mit dem Consistent Character, was ja jetzt eigentlich auch mit Journey sozusagen nachgezogen hat und eigentlich auch schon mit ein paar Kniffe ganz gut konnte, nämlich das Thema Omni-Reference.
Was findest du besser?
Also aktuell ist so, ich finde irgendwie je nach Aufgabenstellung unterschiedliche Anwendungsfälle. Fangen wir mal an. Wenn ich sozusagen ein Gesicht habe, was ein Mensch hat, also menschlichen Charakter, jetzt kein keine Karikatur, dann muss ich sagen, war ich mit dem Runway positiv überrascht. Wenn ich sozusagen dieses consistent Omni-Character für so ein bisschen so einen illustrierten Charakter oder auch so ein bisschen so ein Midjourney-Look, sage ich jetzt einfach mal, dann fand ich ja natürlich dementsprechend Midjourney echt gut. Es gibt ja aber auch Workarounds bei FreePic zum Beispiel, wenn man mit Flux auch den Charakter antrainiert. Das fand ich tatsächlich für das, was es in dieser FreePic-Welt, auch dieses Flux-Thema, unfassbar gut. Und das ist aber nichts Neues. Also im Endeffekt haben viele nachgezogen oder können jetzt eigentlich das, was sie schon lange hätten können sollen, nämlich Consistent Character, was ja so ein bisschen.
Aber was ich halt krass finde, du hast gerade Flux erwähnt, über FreePic und Modell trainieren. Da hast du halt aber nochmal den Schritt halt immer noch extra gemacht. Du musstest ein paar Bilder hochladen, dann musst du das Modell trainieren. Das hat irgendwie ein paar Minuten gedauert. Und da finde ich schon krass, was Runway auch, und ich war auch positiv überrascht über das Feature. Durfte das auch ein paar Tage vorher schon testen als Creative Partner, das war ganz spannend, wie gut es hinbekommt mit einem Referenzbild und auch diese, weil du das mal gemacht hast, aber auch so nicht nur das Referenzbild zu nehmen, sondern auch dem Modell zu sagen, stell mal auf Grundlage des Referenzbilds aus einer anderen Perspektive etwas.
Also ja, das fand ich mega. Wenn du sozusagen auch so berühmte Bilder, das habe ich nämlich auf Insta gesehen, berühmte Bilder dann einfach aus einer anderen Perspektive hast generieren lassen, auch von, sag ich mal, berühmten Malern. Das war echt crazy, wie gut die AI dann sozusagen so ein Mona-Lisa-Bild dann aus einem ganz anderen Blickwinkel erweitert hat. Crazy, also ohne Witz.
Und da finde ich halt auch mittlerweile den Workflow in Runway echt ziemlich gut, dass du halt sagen kannst, du hast ein Bild generiert, dann hast du dann auch die richtigen Buttons in der Plattform, dass du sagen kannst, ich ziehe das jetzt oder mach daraus ein Video in Gen 4, Gen 3, I don't know, und da nicht irgendwie Upload, Download und den ganzen Kram brauchst. Das ist schon ziemlich gut gelöst.
Mega. Also ich feiere es hart und bin dankbar, dass es gibt und muss ja sagen, dass ich freue mich wirklich, was noch kommt und danke auch an Runway, dass dieses Omni-Reference-Thema so gut ist. Was hast denn du noch mit dabei, damit die Leute nicht wieder erschlagen? Es gibt, glaube ich, noch so ein paar Sachen.
Ich habe noch zwei oder kleine Sachen mit dabei.
Ja.
Ich wollte mal starten mit Grok mal. Ich glaube, Grok haben wir noch nie erwähnt, gefühlt. Doch,
bei so einer Schnellmeldung, aber ja.
Ja, schon so. Ja. Man kann natürlich von der Person im Hintergrund hinter Grok halten, was man möchte. Fakt ist, Grok ist von der Qualität her gar nicht so schlecht. Bedingt auch durch den Zugang zu X. Ziemlich cool für Research. Und was Grok gezeigt hat, ist, dass du jetzt da auch PDFs erstellen kann. Und zwar nicht einfach nur ich packe den Text, den ich habe, in ein A4-Dokument und mache dann PDF raus, sondern auch mit Formatierung. Und das fand ich krass. Also auch sowas wie Speisekarten, Lebenslauf, ziemlich gut formatiert. fand ich ein ganz, ganz cooles Feature. Ich glaube, das wird auch wahrscheinlich, die anderen werden das nach und nach nachziehen, weil es wahrscheinlich keine Raketenwissenschaft ist, das zu implementieren. Und in der Kombination auch hat, um bei PDF-Thema zu bleiben, auch die Breeze wird von ChatGPT jetzt eine PDF-Export-Funktion. Und ich glaube, so das Thema Hausaufgaben abgeben wird noch einfacher, weil du einfach sagst, hier Deep Research und dann packst du es in Grok rein, sagst, mach mal ein schönes PDF draus und dann...
Wobei aber das die PDF-Funktion, Download-Funktion ist ja auch bei ChatGPT ja möglich.
Ja, genau, bei Deep Research mittlerweile.
Genau, bei Deep Research, aber ich finde es auch echt crazy, weil am Ende ist es ja, wenn man so lange schon so ein bisschen rumspielt, so wie wir es ja tun, dann ist der PDF-Download, ich weiß gar nicht, wie dieses eine Tool, ich glaube, es war ein indisches Tool, was so eine Art Deep Research Funktion ganz früh hat. Das hattest du mal im Testing, da bin ich drauf gekommen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und es waren schon end viele so AI Research Tools, die mal so mit diesem PDF Download, unter anderem ja auch Manus, wo es ja schon möglich war. Deswegen finde ich es immer wieder geil, dass wir jetzt denken, ja klar, PDF Download, aber
zu klein. Aber probier das mal aus, aber wirklich die Formatierung fand ich krass, weil sonst hast du die meisten PDF-Downloads sind halt so, ja, ich klatsche den Text, den ich irgendwie im LLM rausbekommen habe, auf eine A4-Seite und dann habe ich einen PDF-Download. Das ist ja jetzt irgendwie nicht geil, aber bis formatierte Lebensläufe, bis Tabellen in dem PDF echt, echt gut gelöst. Und ich hoffe, das wird auch in anderen Parts nochmal mit reinkommen, dass man da irgendwie einen einfachen Zugang hat, auch zum Export und nicht immer Markdown rauskopieren muss, das irgendwo reinkopieren muss und hat man wieder den ganzen Kram mit irgendwie umformatieren. Finde ich cool. Ich hoffe, das kommt nochmal. Ich habe noch eine kleine Fun-Meldung mitgebracht. Google Gemini hat Pokémon Blue durchgespielt.
Ja, dann brauchen sie, geil. Dann brauchen sie nur noch die gelbe Edition und die rote Edition und dann sind sie in meiner Generation und haben alles durchgespielt und jetzt habe ich Bock mir wieder auf meinem Game Boy Color.
Fände ich auch geil.
Boah, hatte ich jetzt Bock, die Zeit haben wir halt nicht. Ich hätte so Bock wieder auf dieses, das juckt mich schon so lange in den Fingern, wieder diese alten Pokémons durchzuzocken und wieder mit Taubsi und Tauboga im Upleveln bei einem gelben Edition, wo ich ewig lang gehangen bin als Kind.
Ja, ich war nie so der Taubsi-Fan, muss ich sagen, aber.
Auch nicht. Aber er ging immer aber einfach her. Deswegen hat man den immer gleich gelevelt.
Ja, stimmt. Das stimmt. Um beim Thema zu bleiben, was ist da passiert? Google Gemini hat ja durch die Geschwindigkeit auch gerade des Flash-Modells schon eine ordentliche Performance, durch die Multimodalität auch eine recht gute Vision Capacity, sodass auch Bilder erkannt werden. Quasi, was hier passiert ist, das Modell hat quasi immer Screenshots bekommen, hat dann rausgefunden, was mache ich hier eigentlich, wo bin ich hier eigentlich und hat dann die Steuerung quasi und hat dementsprechend dann nach und nach Pokémon durchgespielt. Ich habe mal in den Livestream reingeschaut, weil das ganze Ding wurde auf Twitch live gestreamt sehr lange gedauert. Ich glaube, es waren sehr viele Tage, bis das Ding durchgespielt wurde. Und die Bewegung war echt teilweise sehr langsam. Also man hat wirklich diesen Denkprozess gesehen. Ich muss jetzt hier hochgehen, 3 Schritte. Und dann war an der Wand. Irgendwann musste irgendwie merken, ich komme ja nicht weiter, muss zurückgehen. Es war nicht schön anzusehen. Aber es wurde halt die ganze Zeit live gestreamt. Das war ganz lustig. Ich glaube, Claude hatte dasselbe Experiment mal gemacht. Und ich glaube, Claude hat es nicht geschafft, durchzuspielen. Und Gemini hat es dann jetzt mit Pokémon Blue geschafft. Das ist also hier auch quasi Computer Usage. Ganz
unglaublich. Vor allen Dingen, wenn du sagst, es ist halt so, es klingt so crazy und so random, aber eigentlich ist das so richtige wissenschaftliche Arbeit, die gerade gemacht haben.
Voll.
Die halt so in 5 Jahren lachen wir drüber. Da spielt die AI in, weiß ich nicht, ein paar Millisekunden vielleicht nicht, aber ein paar Sekunden so ein Spiel durch. Oder eine Stunde oder was weiß ich, so wo du halt denkst, so das ist so komplett insane.
Ja, das finde ich halt genau das Krasse, dass halt das jetzt noch super lange gedauert hat und langsam war, aber natürlich je nachdem, wie die Modelle skalieren und auch das ganze Thema Performance eine Rolle spielt, Effizienz etc., dass das, wie du sagtest, halt auch eine halbe Stunde. Dann guckst du auf deinen Gameboy, wird es nicht sein, aber auf deinen Rechner und das Game halt dann einfach durchgespielt. Und
eigentlich schon crazy, ja.
Das ist schon crazy. Da kann ich auch gerade noch zu erzählen, gerade nicht im Pokémon-Kosmos, sondern im Computer-Use-Kosmos. Ich hatte ja beim OMR-Vortrag, habe ich mich ja auch mal so ein bisschen gezeigt, was denn mit generativer KI möglich ist, abseits von, ich mache hier irgendwie ein paar nette Bilder und ein bisschen Headline-Copywriting und habe da mit Manus gearbeitet, mit dem Agent, der ja auch Webseiten bedienen kann. Und er war erstaunlich gut da drin, auch Markennamen beispielsweise zu suchen. Also ich hatte dann eine neue Marke erstellt und so weiter und so fort und habe dann gesagt, bitte guck mal, ob die Marke frei ist. Was früher über eine Bing-Suche war, damals noch bei ChatGPT vor 2 Jahren bei OMR, hat Manus jetzt einfach gesagt, ich gehe zum Deutschen Patent- und Markenrechtsamt Webseite, verstehe das Formular, weiß, wo ich hinklicken muss, und dann suche ich nach dieser Marke, kann das Ergebnis lesen und kann dem User zurückgeben, die Marke ist noch frei. Kleiner Fun Fact, den ich auf der Bühne nicht gebracht habe, weil ich 20 Minuten nur Zeit hatte. Ich habe auch versucht, die Marke über Manus eintragen zu lassen. Das heißt, auch den ganzen Bewerbungsprozess und an der deutschen Komplexität von Amtsprozessen ist Manus dann auch gescheitert. Also er ist irgendwann hängen geblieben, kam nicht mehr weiter. Aber das fand ich auch krass, dass dann auch so Suchen recht gut verstanden wurden, bis hin zu, ich habe gefragt, gibt's denn, welche Domains sind denn noch frei? Und Manus hat sich irgendeinen Domain-Hoster genommen, hat verstanden, wo der Suchschlitz ist, hat die Domain eingetippt, hat dann entsprechend gesehen, die Domains sind noch frei, hat mir die Preise rausgeschickt und hat mir da einen netten Report gemacht. Das war schon ziemlich smart. Hätte ich nicht erwartet, dass das so smooth ging, auch beim First Try. Boah. Wo wir gerade schon so techy sind, ein Ding habe ich noch. Und dann müssen wir auch schon zum Use Case der Woche kommen. Ich sehe da auch schon schöne Notizen, das freut mich natürlich sehr. Ein Ding habe ich noch, und zwar OpenAI kauft, so wie es Stand der Dinge ist, wohl Windsurf für $3 Milliarden. Windsurf ist ein AI-Coding-Tool, ähnlich wie Cursor. Und Cursor ist ja auch schon sehr gut bewertet. Und das, da bin ich gespannt, wie OpenAI diese Karte spielt, um ein AI-Coding-Tool mitzunutzen. Ob es dann quasi die Daten vor allen Dingen nutzt für die LLMs oder auch nochmal Coding nochmal anders denken, andere Zielgruppe erreichen will, fand ich ein ganz smarter Zukauf.
Voll. Bin gespannt, was kommt.
Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie OpenAI diese Coding-Karte mit Windsurf da ausspielt und wie sich dann auch Cursor entsprechend entwickelt. Also, ja, mit Cursor mache ich auch mittlerweile echt immer mehr, was mich auch zu der nächsten und letzten Rubrik unserer Folge bringt, den Use Case der Woche.
Use Case der Woche.
Max, ich freue mich ja, manchmal waren die Use Cases bei dir so ein bisschen dünn, muss ich zugeben. Also ein bisschen Hausaufgaben 3+, 3, solide.
Stets bemüht und trotzdem am Arsch.
Aber jetzt sehe ich da Notizen. Max, du hast Use Cases mitgebracht. Was hast du diese Woche gezaubert?
Also ich habe im Endeffekt mein Skillset eines Erstklässlers auf das Skillset eines Siebtklässlers hoch bewegt, indem ich mich mit Python auseinandergesetzt habe, mit dem Terminal immer auf meinem MacBook.
Nice.
Habe mir Olama draufgeklatscht, habe mir dann im nächsten Schritt mich damit Stück für Stück durch ChatGPT gehangelt und alles, was nicht wusste, Copy-Paste, mich sozusagen von wie baue ich überhaupt die Ordner, wie funktioniert eigentlich die Logik, Ordner anzulegen, dort Systeme zu bauen, Zugriffsrechte zu haben. Es kam mir so vor, wie ich verstehe gar nichts, bis irgendwann mal so durch die KI, so klar, logisch, stelle ich Ordner an, leg Dateien in den Ordnern an und fängt dann, okay, ist eine Maschine. Habe ich ein Olama drauf, weiter ausgebaut. Dann bin ich im nächsten Schritt nach einem halben Tag zum Thema Slack-Agenten. Also wir nutzen natürlich in unseren Agenturen Slack und dementsprechend lasse ich mir dann auch die Channels gerne zusammenfassen oder habe einfach keine Zeit, das alles zu lesen. Also habe ich einen AI-Channel, AI-Bot Assistant gebaut, den Bolty, der mir dann auf GitHub habe ich mir dann so die Anleitung durchgezogen, habe die Anleitung dann in ChatGPT reingedonnert, habe gesagt, check gar nichts, ich bin Erstklässler, hilf mir mal kurz, wie kriege ich das gebacken? Und dann bin ich Schritt für Schritt durch, Terminal durch, habe mir dann durch einen hybrides Modell, einen Agent gebastelt, der mir jeden Tag meine Slack-Channels dann zusammenfasst und wie gesagt, ich hatte davor, einen Tag davor, keine Ahnung von dem. Es war wirklich wie eine Matrix, die Bilder, also die Codes, die da liefen, das war für mich so, konnte damit gar nichts anfangen. So bis ich verstehe das, so funktioniert das. Und es war wie bei Mathe, wenn man einmal Mathe versteht, dann versteht man Mathe. Und ich war ehrlich gesagt nicht der Typ, der Mathe verstanden hat.
Boah, ich auch nicht. Das war bei mir jetzt nie Klick gemacht bei Mathe.
Ja, bei mir auch nicht. Und deswegen sage ich so, es ist dann so, es hat mich dann irgendwie dann gefreut. Und das heißt, ich habe mir dann irgendwann mal also eine Slack-Agent gebaut und dann bin ich noch einen Schritt weiter natürlich in den Kreativ, in der Kreativwelt, wo wir uns bewegen oder wo ich mich bewege, ist natürlich für mich Bildgenerierung. Also habe ich mich dann in Comfy-UI reingenördet und rangehangelt habe ich mich über YouTube dann, habe ich natürlich dann Tutorial mir angeschaut, wie kann ich Comfy-UI, also kurz abgeholt, wie erkläre ich es am einfachsten für alle, weil mir wurde auch gerade, ich habe gerade eine WhatsApp bekommen und die zitiere ich kurz, weil ich es kurz aufmache und das denn, ohne dass man den Ton hört. Denkt bitte daran, redet so, dass es auch einer versteht, worum es geht, der nicht aus der Branche ist, wie zum Beispiel Waschmaschine reparieren und Fahrradkette wechseln. Lieben Gruß an meinen Freund Clemens, der hat mir das gerade per WhatsApp geschrieben, der unseren Podcast immer fleißig hört. Also wie erkläre ich jetzt Comfy-UI?
Ja, da bin ich gespannt, Max.
Oh Gott, das ist jetzt eine Herausforderung. Also im Endeffekt, visualisiert kann man sich eine Mindmap vorstellen oder ein Skizzenboard, bei dem man unterschiedliche Prozessschritte visualisiert. Und einfach erklärt, es in diesen einzelnen kleinen Prozessschritten ist ein KI-Tool implementiert. Oder eine KI, also so. Und es sieht sehr kompliziert aus, aber wenn man einmal versteht, wie sozusagen die, also im Endeffekt sind es Workflows, die man sozusagen dann auch dann mit unterschiedlichen Tools, also mit Modellen, die man dort lokal dann sich installiert, auf dem Rechner oder auch hybrid installiert, auch mit einem Zugriff zu einer API, kann man dann sozusagen ein Flux nutzen mit Comfy-UI. Man kann aber auch ein 2D zu 3D, weil du hattest ja in dem Use Case der Woche noch eine Meldung vergessen. Du übersprungen hast. Hey. Und das nehme ich mal als Beispiel, um die Leuten zu erklären, was ich damit meine mit Comfy-UI. Du hattest drinnen das Thema 2D zu 3D, Tencent, Entschuldigung, falsch ausgesprochen, falsch pronounced. Jetzt Olli, Klammer auf, Olli, schreib mal hier rein raus. Hunui 3D. 2.5. Also im Endeffekt kurz erklärt, von 2D zu 3D kann man auch mit Comfy-UI lösen. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Und wenn ich mir überlege, wie von einem halben Jahr wir gestruggelt haben, um 2D zu 3D zu machen, und jetzt mit einem YouTube-Video und ChatGPT, ja, nett. Auf jeden Fall.
Das ist schon krass. Und das Schöne ist ja an Comfy-UI, mittlerweile gibt es zwar APIs, aber die Grundidee von Comfy-UI, dieser Mindmap, wo man verschiedene Instanzen zusammenpacken kann, ist ja auch dieser Grundgedanke, dass es alles lokal laufen lassen kannst. Das heißt, ja. Du kannst dann, wenn du entsprechende Rechenkapazitäten hast und nicht deine Rechner in die Knie zwingst, dann kannst du auch Bild, Video, 3D, alles halt komplett lokal laufen lassen. Bist natürlich angewiesen auf Open-Source-Modelle, aber jetzt seit ein paar Tagen erst, glaube ich, hast du ja dann auch diese API-Integration und das fand ich ein smarter Move, weil ich war auch immer Comfy-UI interessiert, aber ich wusste halt, es macht mit meinem
Rechner keinen Spaß. Du brauchst immer den heißen Scheiß. Du brauchst halt immer alles in der Cloud und möglichst schnell. Das ist auch genau das Thema, worum ich jetzt so final zu dieser Folge, ich glaube, das ist dann auch die wieder mal eine sehr nerdige, aber hoffentlich gut erklärte Folge, warum ich nichts von diesen ganzen ominösen wir haben unsere eigene KI gebaut, Projekte im Mittelstand in Deutschland, was mir so in der Unterhaltungsbranche gerade zugeschwemmt wird, was nichts anderes ist als ein schlechtes Interface mit einer halbhybriden API-Schnittstelle zu OpenAI. Die Leute, die den hören, wissen ganz genau, was ich meine. Deswegen finde ich bei Comfy-UI schon das einfach deutlich, deutlich irgendwie cooler und lasst euch da nicht irgendwie davon abhalten. Geht auf YouTube, geht auf die Social Channels, sucht gute Inhalte, googelt die Tools oder sucht die Tools auf YouTube, klickt euch rein. Es gibt echt Tutorials von 2D zu 3D bei Blender und solche Geschichten. Auch Blender-To-Dos sozusagen. Nutzt es. Und so ist das mein Use-Case, dass ich wieder Learning by Doing mich durch eine Aufgabenstellung, ich will mich mit Python auseinandersetzen, bis hin zum, ich habe ein lokales LLM, bis hin, ich habe einen Agenten bei Slack gebaut, bis hin, ich habe bei Comfy-UI ein bisschen generdet. Ja, krass. Auch eine Woche vorher halt für mich so wirklich wie, als hätte eine Fremdsprache. Das fand ich schon geil, wie schnell man Sachen lernt.
Ja, ich glaube, Sachen lernen ist für mich auch so ein...
Also bei dir ist es ja nochmal auch dein Use Case. Ich meine, du könntest jetzt, ich so viel Use Cases, Digga, wie du die letzten Monate produziert hast, da kommt ja keiner mit. Du baust dir ja jeden Scheiß einfach selber. Du bist der Use Case der Woche für mich.
Ach, das ist das schönste Kompliment, mein Lieber. Ach, wie schön. Ich habe aber abseits von mir habe ich auch zwei andere Use Cases noch mitgebracht. Auch hier, ich hab zwei Use Cases mitgebracht. Das eine hat mich sehr überrascht, das andere spielt auch so ein bisschen in die Richtung, geht nicht, können wir nicht machen und so weiter. Ich fange mal mit dem zweiten an. Wir haben bei Snipki haben wir ganz, ganz viele Videos und kriegen auch externe Videos. Und das Problem ist ganz oft, die Videos sind vielleicht nicht im richtigen Format, die haben nicht die angeglichene Lautstärke, Intro, Outro fehlt oder sonst was. Und klar, kann man irgendwie über Premiere gehen oder andere Schnittsoftware, blablabla. Und ich dachte mir, kann ich vielleicht mit Cursor, also mit dem AI Code Editor, auch eine Mac-App bauen? Keine Ahnung, dachte ich, probiere ich mal aus. Und was vor einem halben Jahr noch mehr oder weniger mehr schlecht als recht funktioniert hatte und eigentlich nur Fehler erzeugt hatte, ging jetzt mit dem Claude 3.7 Modell, also im aktuellen Anthropic Modell, erstaunlich gut, sodass ich lass es mal eine Stunde sein, eine fertige Mac-App hatte, wo du ein Video laden kannst, du hattest eine Preview, wo du das Video gesehen hast, und es sah echt gut aus, also eine richtige Mac-App, wie man sich vorstellt, und die konnte ich laufen lassen, konnte sie entsprechend signieren, verschicken, andere konnten es nutzen, und halt diese Videobearbeitung bei mir auf dem Rechner einfach komplett machen. Das war krass, Mac-Apps, neue Welt für mich, kann ich jetzt mitdenken, ziemlich geil, auch wieder was gelernt, vom 7. Klässler zum 8. Klässler geworden, gefühlt, um mal bei deiner Welt zu bleiben. Und das zweite, habe ich die Tage gebaut, auch hier war die, es war, glaube ich, die initiale Idee kam aufgrund eines Feedbacks von einem Kunden, der meinte, ich kann hier, wir haben ganz viele Bilder, die müssen wir irgendwie verarbeiten und Text zu oder Bild zu Text und so weiter. Wir können aber nicht alles bei OpenAI hochladen und die Cloud und der Datenschutz. Und dachte mir so, dann muss doch irgendwie, das kann doch nicht sein, dass das nicht geht. Das wäre doch eine zu leichte Ausrede. Und die haben keine Dev-Entwicklung gehabt oder kein Dev-Team. Und dann habe ich mit Ollama, was du ja auch hattest, was ja quasi die Möglichkeit hat, Open-Source-Modelle relativ einfach runterzuladen, ein einfaches Web-Interface gebaut, was mir die Möglichkeit gibt, Bilder reinzuladen und dann anhand eines Prompts den Text ausgeben zu lassen und zu analysieren, sprich Quittungen, Rechnungen etc. Und das halt aber komplett lokal auf meinem Rechner. Internet ausgemacht, funktioniert trotzdem, weil das Gamma-Modell von Google in dem Sinne auch entsprechend Bilderkennung ganz gut hinbekommt. Und das war ein geiler Case, weil es gezeigt hat, mit, I don't know, halbe Stunde vielleicht, 20 Minuten Coding mit Cursor AI, eine Lösung für mich intern, die funktioniert auf dem Open-Source-Modell ohne Internet und trotzdem lauffähig, so wie ich es halt brauche, mit dem Interface, wie ich mir das wünsche. Das war schon ziemlich geil. Und wieder zwei Sachen, die für mich im Kopf einfach jetzt da sind, weil dass ich weiß, was kann ich machen, um meinen internen Werkzeugkoffer im Kopf nochmal um zwei neue Werkzeuge erweitert hat.
Du bist natürlich eine Stufe deutlich weiter.
Noch, Max. Ich sehe schon, da ist Potenzial bei dir. Ich glaube, aber das ist ja am Ende des Tages der richtige Schritt, die Neugier zu haben, Bock zu haben, Sachen auszuprobieren. Und ich meine, du hast es ja gerade auch skizziert mit deinem Use Case. Du hast halt nachgefragt, du hast keine Ahnung gehabt vom Code, das ist bei mir bei auch vielen Sachen so. Und dann fragt man halt die KI am meisten, warum funktioniert das denn? Was sind denn das für Dateien? Wie funktioniert das? Erklär mir das noch einfacher. Also der Zugang dazu war ja niemals einfacher. Und das ist crazy.
Ja, und ich finde halt einfach auch der Ansatz, dass man halt Dinge einfach so schnell, man kann sich alles irgendwie selber beibringen, ist natürlich ja, für einen Autodidakten-Nerd wie mich sowas, was mir Spaß macht und dir ja auch, also dir auch Spaß macht. Und ja, wir haben ja tatsächlich ja, also noch so einen Ausblick, wir haben ja noch spannende Gäste, die du ja organisierst, ich bin ja auch dran, wir haben jetzt auch gesagt, wir wollen ja mit dem Podcast auch so ein bisschen mehr Werbung machen, wir sind ja null werblich, null auch vertrieblich sozusagen, wir versuchen jetzt auch unsere eigenen Social Channels mal aufzubauen. Wenn man irgendwie sowas mit dem Internet macht, so wie ich, sollten wir das eigentlich mal tun. Und am Ende bin ich da echt froh, dass wir auch, dass das auch so ein bisschen, bei mir ist es so, es packt mich dann halt so dieses, ich muss es jetzt auch machen, so eine Ungeduldigkeit, so eine Kitzlichkeit, dass ich mir denke, scheiße, da ist ein Update, ich habe keine Ahnung, wie es geht, ich muss es jetzt lernen. Und wenn mir das einer mal mein eigenes Ich, wenn ich mir das selber mit 18 oder so, wo ich keinen Bock auf Schule hatte und in der Schule echt ein schlechter Schüler war, weil ich mir gedacht habe, warum mache ich den Scheiß hier eigentlich, auch da so überlegt habe, wie man jetzt so Bock drauf hat, was eigentlich zu lernen, dann ist es schon ein Thema, dass ich mir denke, Schule kann auch anders und ich hoffe, dass man sozusagen auch weg von diesem Lehrmodell kommt, auch bei Kindern. Ich meine, uns beschäftigt, du bist ja auch Papa. Ja, wir kommen im Team. Und am Ende ist es ja so ein Thema, dann auf einmal machst du dir ja ganz anderes Gedanken, wo du am Ende das vorher vielleicht wie ein Verbraucher gesehen hast oder wie jemand, der durchgeht. Ja, okay, ich war in der Schule, Schule ist vorbei, scheiß drauf. So, ja, hätte anders sein können, aber ist so, jetzt bist du halt wieder da. Das sind deine eigenen Kinder. Denkst du so, boah, Bro, die haben immer noch die gleichen Englischbücher.
Boah, ich glaube, wenn das bei mir das Thema wird, werde ich mich auch anfassen. Was ich in dem Zusammenhang, um mal einen schlauen Satz zu droppen oder bis einen schlauen Gedanken, den ich irgendwann mal aufgegriffen habe, der nicht bei mir im Kopf entstanden ist. Ich weiß auch gar nicht mehr wo, aber ich fand die Dimension ganz interessant, dass die Generation, die jetzt aufwächst und jetzt die ersten Touchpoints mit Technologie hat, für die wird das ganz normal sein, sich mit Maschinen zu unterhalten. Und zwar nicht so Alexa Siri-mäßig, so ja, ist irgendwie ganz nett und ganz süß, sondern halt wirklich krass und teilweise auch ja immer emotional stärker verknüpft. Und das ist halt krass, wenn das ganz normal ist, so wie jetzt für die Kids, die jetzt irgendwie schon aufgewachsen sind, Internet ist halt irgendwie immer da. Meine, wir sind Generation 56K-Modem, das war super. Und jetzt wird es einfach komplett normal, dass du mit einer Maschine reden kannst und auch vernünftige Antworten und Konversationen führen kannst. Und das ist ziemlich crazy.
Ja, das ist komplett verrückt eigentlich. Und ich finde es am Ende für mich halt geil, weil ich das alles miterleben darf. Weil für Leute, die so unterschiedliche nerdige Abteilungen haben, weil ich finde ja immer, dieses Wort Nerd ist immer negativ konnotiert worden, aber ich finde es eigentlich was Positives. Wir nerden halt schon immer auf jeden Scheiß rum. Also für uns ist, also ich bin Star Wars Fan, ich weiß nicht, wie du bist, aber du siehst da nicht sehr oft auf irgendwelchen AI-Seiten, die ich auf Insta folge, irgendwelche Flug-Startups, die halt mit so einem Hovercraft durch die Gegend fliegen, mit so einem Typen, der so einen Helm auf hat. Dann schaue ich mir irgendwelche Dokus über China an, bei dem sozusagen die Stadt wirklich in der Zukunft ist. Und ich denke mal so, what the fuck? Ich bin hier im Cyberpunk und jetzt schon. Und dann wirst du aber, kriegst du diese trockene deutsche Realitätswatschen, dass du zwischen München und Leipzig oder München und Berlin irgendwie 50% gefühlt kein Netz hast. Dein Internet im Haus nicht funktioniert. Und am Ende des Tages du immer noch hier vor allem den V6 Diesel Experten hast, der gegen das E-Auto wettert. Also, weißt du, was ich meine? So, das ist irgendwie so, ich bin in der Vergangenheit, auf der Welt gibt's die Zukunft, wir sind mittendrin, wir interessieren uns für beides, wir verstehen irgendwie beides, wir akzeptieren irgendwie beides, aber denk so, krass, wo geht das alles hin? Und ich glaube, wir müssen versuchen, dass wir in der Gesellschaft und auch in Europa halt eher, wie gesagt, nochmal politisch zu werden, auch für Europa, was ich sehr wichtig finde als Land, oder also als Landverbund, dass wir so eine Stärke zeigen und einfach uns mehr trauen, weil am Ende haben wir auch kluge Leute hier und ich glaube einfach oft, die gehen halt alle diese Welly-Geschichte, wir gehen ins Welly. Und ich glaube, das ist bei KI-Themen auch so. Hätten wir früher ein anderes Mindset gehabt, da heißt vielleicht ist das Sauerland irgendwie das Welly werden können oder was weiß ich. So, ja, also, weißt du, was ich meine? So, du kriegst es ja auch mit, so, ja, mach lieber nichts, weil Behörden, Deutschland ist so für mich die Assoziation des Behörden- und Beamtentums. Und wenn du halt so Startup, du brauchst Geld, okay, wir machen was, was macht ihr, wie die Maschinen reden miteinander, dann lass mal ausprobieren. Also weißt du, was ich meine? So, dass da bei den Amis dieses Leck mich am Arsch-Gefühl, lass einfach ausprobieren, halt deutlich besser. Und das freut mich aber trotzdem, weil wir trotzdem irgendwie alle miteinander vernetzt sind und du trotzdem, wenn du es irgendwie Bock drauf hast, es lernen kannst. Du kannst einfach alles lernen.
Amen. Und ich glaube, ein schöner Schlusssatz für diese sehr spannende, mal wieder natürlich, Folge. Hätten wir gar nicht haben können. Lernen, neugierig sein, neugierig bleiben. Ich glaube, das ist ein Skill, der immer wichtiger wird.
Ja, von daher, das unterscheidet uns von Maschinen und genau das ist das Abschlusswort zum Sonntag. Und wir haben, also ich bin ja dafür, dass wir wieder uns nächste Woche noch ein Update reinzimmern, aber
mal gucken.
Mal gucken, was passiert, welche Gäste du aus dem KI-Hut zauberst oder ich. Und wir sind auf jeden Fall, um nochmal abschließend zu sagen, auf dem Google Summit. Und wir werden natürlich unsere Gästelisten Leute einladen und freuen uns. Und danke, dass ihr immer zuhört und unseren, sag ich mal, amateurhaften, Klammer auf, Klammer zu, im vertrieblichen Sinne Podcast so nett verfolgt. Und wir danke, freuen uns auf die nächste Folge. Jens, danke dir, mein Lieber. War geil.
Danke dir, Max. Habt noch einen schönen Abend. Wir hören uns. Ciao, ciao.
Ciao.